Was heute Morgen folgt, das wissen wir ja von Shakespeares Hamlet. Der Rest ist ja bekanntlich Schweigen. Ich fange mit ein paar Versen aus dem Sutta-Nipata an, das in etwa die Stimmung und die Richtung vorgibt. Gewässer leeren, wo sie fließen, in Rinnen oder einer Schlucht, geräuschvoll fließen kleine Bäche, doch schweigsam fließt ein großer Strom. Geräusch ergibt sich nur aus Mangel. Wo Fülle herrscht, da ist es still. Halbleerem Kruge gleichen Toren, der Weise gleich dem vollen See. Ein Mönch, der viel von Dingen redet, die wahr und von Bedeutung sind, der redet wissend viel von der Lehre. Er redet aber wissend viel. Wer aber wissend doch verhalten, als Wissender nur wenig spricht, der verdient den Rang des wahren Muni. Er hat den Muni-Rang erreicht. Als ich bekannt gegeben habe vor einiger Zeit, wie das Thema dieses Wochenendes oder dieser Woche lautet, da habe ich das nachher schon bald bereut, weil ich dachte, was kann man denn über Schweigen schon viel erzählen? Da ist halt der Mund zu und da ist Schluss. Und du willst das jetzt zum Thema der Woche machen. Aber wie das so ist, wenn man näher hinguckt, merkt man, es gibt doch immer mehr zu einem Thema zu sagen, als man glaubt. Und so ist es mir auch hier gelungen, eine ganze Reihe von Hinweisen und Passagen in den Lehrreden zu finden, die mit dem Thema zu tun haben. Und die will ich euch heute nahebringen. Zunächst mal ganz formal, was ist Schweigen? Ja, der Mund ist zu. Sprache wird physisch nicht eingesetzt, ja, der Körper schweigt, Sprache wird gleichsam negiert. Warum? Mag es drei oder mehr Gründe geben. Das eine, ja, man hat im Moment nichts zu sagen, es fällt einem einfach gar nichts ein. Das andere, man hört gerade zu, man hat keine Chance, was zu sagen. Und das dritte, das ist das Eigentliche, dass Schweigen selbst eine Form des Ausdrucks ist. Und ich will euch jetzt verschiedene Formen eben dieses Ausdruckes, dieser Art von Kommunikation nahebringen. Vorab vielleicht aber den generellen und allgemeinsten Teil von Nichtreden, das ist Stummheit, die dann gegeben ist, wenn man physisch oder psychisch nicht in der Lage ist, diese Funktion auszuüben. Es kann ja sein, dass man angeborenerweise nicht sprechen kann, dass man Stummheit im Laufe seines Lebens erwirbt, entweder weil ein physischer Defekt da ist oder ein psychischer Defekt es unmöglich macht, dass man spricht. Über die karmischen Hintergründe kann man nur spekulieren, aber von der Grundtendenz kann man sagen, wo Sprache ernsthaft, dauerhaft und nachhaltig missbraucht wird, dann nimmt man sich auch die Möglichkeit, diese Funktion wahrzunehmen. Ich habe einen Satz gefunden, der allerdings nicht aus dem Pali-Kanon stammt, sondern aus der tibetischen Tradition, aber inhaltlich passt es genau zu dem, wie wir die Dinge sehen. Da heißt es, wenn ich lüge und meinen Lehrer hintergehe, so werde ich zur Strafe für diesen Frevel im kommenden Leben wohl stumm werden. Also das ist so eine Andeutung, auch wirken und erleben. Aber ich will eine erste Form zeigen oder aufzeigen, wie Sprache in Schweigen übergeht oder Schweigen eine Form von Äußerung von Sprache ist. Nämlich wenn sie als Reaktion auf Scham auftritt. Ich hatte den Mönch Sati schon mal erwähnt, von dem wird gesagt, er ist der Sohn eines Fischers und er hatte eine ganz eigene Lehrinterpretation entwickelt. Er war der Auffassung, dass Vijnana, also der Bewusstseinsstrom, etwas ist, was in sich identisch bleibt. Und seine Mönche haben versucht, ihn von dieser falschen Auffassung abzubringen. Das hat aber nicht gefruchtet. Und dann wurde er vor den Buddha sozusagen bestellt und zitiert und der Erwachte hat ihm den Kopf richtig gewaschen. Von wem hast du denn, betörter Mann, gehört, dass ich eine solche Lehre verkündet habe? Habe ich nicht auf mannigfaltige Weise die bedingte Natur des Bewusstseins erklärt? Ohne zureichenden Grund entsteht kein Bewusstsein. Aber mich missverständigen Sinnesautor, willst du uns verbessern und gräbst dir selbst das Grab und schaffst dir schwere Schuld. Das wird dir lange zum Unheil, lange zum Leiden gereichen. Auf diese Worte setzte sich Sati, der Mönch, der Sohn eines Fischers, verstummt und verstört, gebeugten Rumpfes, gesenkten Hauptes, das Antlitz von brennender Röte übergossen, wortlos nieder. Das ist eine Form von Sprachlosigkeit, die aber momentan eintritt, die aber unfreiwillig ist, weil dieser Mann sich in einer Situation befindet, die ihm ausgesprochen unangenehm ist. Das verschlägt ihm im wahrsten Sinne des Wortes die Sprache. Er hat ein inneres Problem, er hat eine Blockade und kriegt kein Wort raus. Und dennoch spricht er in einem gewissen Sinne, sein Körper spricht, was los ist. Von seiner Haltung kann man ablesen, was in ihm vorgeht. Wir haben ja in dieser Tage nur eher am Rande diesen Aspekt von Sprache behandelt, dass ja auch so etwas wie nonverbale Kommunikation stattfindet. Und das hat man hier ganz deutlich. Hier heißt es, die Schultern hängen, der Rumpf ist gebeugt und Schamesröte geht durch sein Gesicht. Das sagt, glaube ich, mehr als 1000 Worte an dem Punkt. Ganz ähnlich ein anderer Fall, ich habe das mal genannt, Schweigen als Ausdruck von Ratlosigkeit und Verweigerungshaltung. Auch den Niganta Nataputo, nein, Satchako heißt der, habe ich schon mal erwähnt. Das ist einer, der sich immer mal wieder vorgenommen hat, mit dem Buddha ein Rededuell zu führen. Echt? Er lädt ihn öffentlich ein und will als Sieger aus diesem Duell hervorgehen. Aber wie das so ist, man überschätzt sich leicht. Mit einem Buddha kann man nicht so einfach in den Clinch gehen und als Sieger hervorgehen. Er war der Auffassung, dass die 5 Daseinsfaktoren, Form, Gefühl etc., das ist, womit man sich identifiziert, wo man sagen kann, das bin ich, das ist mein. Und der Buddha zerlegt seine Auffassung im Dialog. Es ist relativ einfach, das zu tun, das zerbröselt geradezu, was er sagt. Und der Buddha stellt ihm die Frage, siehst du diese Wahrheit ein? Gibst du zu, wie das ist? Aber er bleibt stumm, sagt kein Wort. Da kommt nochmal die Frage. Und zum zweiten Mal blieb Satchako Niganta Butto stumm. Dann sprach der Erhabene zu ihm, antworte jetzt, jetzt geziemt es dir nicht zu schweigen. Wer da zum dritten Mal, nach rechtens vom Vollendeten gefragt, keine Antwort gibt, dessen Haupt zerspringt alsbald in 7 Teile. Das muss man nicht ganz wörtlich nehmen. Im übertragenen Sinne heißt es, wenn man 3-mal gefragt wird, gibst du zu, wie die Wahrheit ist, und man innerlich sich dagegen weigert und sagt, nein, ich bin in dem Fall stumm, ich gebe nicht zu, dass das die Wahrheit ist, dass man damit auch die Fährte legt zur eigenen Geistesverwirrung. Denn wenn man die Wahrheit in sich blockiert, dann kann es nur passieren, dass man innerlich einfach aus der Rolle fällt, dass man nicht sich öffnen kann und deshalb innere Widersprüche und Zerrissenheit ertragen muss. Also hier ist das ein Beispiel von etwas nicht zugeben wollen. Das Ego dominiert, es will nicht eingestehen, ich habe mich geirrt und bin auf dem falschen Dampfer gewesen. Und aus dem Alltagsleben kennen wir das ja auch, wenn man jemanden sozusagen ein bisschen in die Enge treibt, dass da sowas wie so eine Blockade auftaucht und die Leute einfach stumm bleiben, sie reagieren nicht. Ganz anderen Fall finden wir dann, wenn Schweigen eine bejahende Antwort ist. Nicht der klassische Fall ist, dass der Buddha eingeladen wird. Da kommt jemand und sagt, ja, mein Chef schickt mich zu dir, bitte den Erhabenen zum Essen zu kommen. Ich will zum Beispiel in Erinnerung rufen. Da begab sich Rossiko zum Erhabenen hin, bot ihm ehrerbietigen Gruß und nahm beiseite Platz. Beiseite sitzend sprach nun Rossiko, der Bade, zum Erhabenen also. Lohitscho, o Herr, der Priester, lässt dem Erhabenen Gesundheit, Frische, Munterkeit, Stärke, Wohlbefinden wünschen. Und er trägt mir auf, gewähren, lässt er sagen, möge Herr Gotamo dem Priester die Bitte, morgen bei ihm zu speisen, in Gemeinschaft der Mönche. Schweigend gewährte der Erhabene die Bitte. In Deutschland würde das nicht funktionieren. Da wird man noch mal fragen, da kommst du nur oder kommst du nicht? Aber auf dieser Ebene der gesellschaftlichen Vereinbarung, Schweigen heißt in dem Moment Zustimmung, kann das funktionieren. Und da sehen wir das als Beispiel, dass auch Nicht-Kommunikation, nicht-verbale Kommunikation trotzdem eine Kommunikation ist. In dem Fall, ja, ich komme, ich bin morgen da. Nächstes Beispiel bewegt sich in einem Raum, wo Schweigen deshalb stattfinden kann, weil Reden nicht notwendig ist, weil man in einer vertrauten Situation sich bewegt. Nochmal die Namen Anuruddho, Nandio und Kimbilo, die drei Mönche, die so eine kleine Gemeinschaft in einem Wald hatten. Der Buddha kommt zu ihnen, befragt sie, wie ist das? Ist euer Leben angenehm? Kriegt ihr alles? Habt ihr alles, was ihr braucht? Und wie gestaltet sich denn euer Alltag? Und Anuruddho schildert das ein bisschen. Wer da zuerst von uns vom Almosengang aus dem Dorf zurückkehrt, der bereitet die Plätze und setzt Trinkwasser, Waschwasser und den Spülnapf vor. Wer zuletzt vom Almosengang aus dem Dorf zurückkehrt und es ist noch Speise übrig und er verlangt danach, der nimmt davon. Wo nicht, so wirft er sie fort auf grasfreien Grund oder in fließendes Wasser. Dann ordnet er die Sitze, räumt Trinkwasser, Waschwasser und Spülnapf weg und fegt den Speiseplatz rein. Wer bemerkt, dass man den Trinknapf oder den Waschkrug oder den Mistkübel nicht mehr braucht, der stellt ihn gesäubert auf. Wenn er es aber allein nicht kann, so winkt er einen zweiten herbei und wir kommen und helfen, ohne dass wir, o Herr, aus solchem Grunde das Schweigen bräseln. Das ist der Punkt. Warum funktioniert das? Es hat zwei Gründe, warum das funktioniert. Einmal, weil allen klar ist, um was es geht. Da muss nicht ein Fremder erst eingewiesen werden. Ja, das ist unser Spülnapf, der gehört dorthin. Und das ist Trinkwasser, das musst du da holen. Und da ist der Besen, um sauber zu machen. Die Situation ist für alle klar. Es braucht keine Kommunikation auf der verbalen Ebene. Die können ruhig bleiben. Und zum anderen, sie sind innerlich natürlich auch in einer so harmonisierten Beziehung zueinander, dass sie nicht groß kommunizieren müssen. Und Anuruddho drückt das in einem sehr schönen Satz aus. Verschieden, o Herr, sind zwar unsere Körper, aber ich glaube, wir haben nur einen Willen. Und wenn man mal guckt, findet man das Phänomen schon das eine oder andere Mal bei langjährigen Paaren, bei langjährigen Ehepaaren, wo es ein stillschweigendes Übereinkommen gibt, wo man nicht viel erzählen muss, wo vielleicht ein Blick genügt, eine Geste genügt, ein Wink genügt, also wieder so eine Art Körpereinsatz oder einfach nur die Intuition, das und das steht jetzt an, das und das ist jetzt erforderlich. Schweigen nochmal, und zwar dann, wenn das Sprechen nutzlos ist. Da gibt es einen Brahmane, der heißt Vasakara, der kommt zu dem Erwachten und erhält sich mit ihm und sagt, ja, also weißt du, ich denke, wenn man was erlebt hat, dann soll man drüber sprechen. Weil das, was da ja passiert ist, ist ja passiert, da kann man auch drüber sprechen. Der Buddha, langsam, vorsichtig, lass uns das genauer angucken, was es damit auf sich hat. Also gibt einen etwas differenzierteren und genaueren Maßstab, wann sprechen und wann den Mund halten. Nicht sage ich, Brahmane, dass man über alles Gesehene sprechen soll. Noch sage ich, dass man über alles Gesehene nicht sprechen soll. Nicht sage ich, dass man über alles Gehörte, Empfundene oder Erkannte sprechen soll. Noch auch sage ich, dass man über alles Gehörte, Empfundene oder Erkannte nicht sprechen soll. Über solches Gesehene, Gehörte, Empfundene und Erkannte, wobei dem Sprecher die schlechten Eigenschaften zunehmen, die guten schwinden, darüber soll man nicht sprechen. Doch über solches Gesehene, Gehörte, Empfundene und Erkannte, wobei, wenn man nicht davon spricht, die guten Eigenschaften schwinden und die schlechten Eigenschaften zunehmen, dann soll man darüber reden. Heißt auf Deutsch, nicht alles, was passiert ist, ist es auch wert, dass man darüber quatscht. Sondern es ist die Frage, ist das, was ich sage, nutzvoll? Man muss also den Zweck des Sprechens im Auge behalten. Und zwar dann sprechen, wenn man das Empfinden hat, das nützt oder es schadet, wenn ich nicht darüber rede. Also nicht um des Sprechens willen sich äußern, weil gerade dies oder jenes mal in der Stadt mitgekriegt hat, sondern immer den Filter einsetzen, ja, hat es eine Funktion? Hilft es voran, wenn ich rede, oder schadet es, wenn ich rede? Ganz ähnlich, wenn man mal schaut, über was der Buddha nicht spricht, wird man auch sehen, dass der Erwachte viele Themen, über die man reden könnte, einfach gar nicht von sich aus aufgreift. Er lässt es einfach sein. Ein klassisches Beispiel, wo er das seinen Mönchen demonstriert, ein Gang mit einer Reihe von Anhängern in Savatthi, glaube ich, in dem berühmten Simsapa-Wald. Und da hebt er vom Boden, ihr kennt das, eine Handvoll Blätter hoch und sagt, Leute, was ich da in der Hand habe als Blätter, ist das viel oder wenig? Und da sagen die, ja, es ist wenig im Vergleich zu den Blättern, die da im Wald auf dem Boden liegen und auf den Bäumen sind, ist das ja extrem wenig, was du da in der Hand hast. Und da ist die Aussage, genauso wenig ist im Verhältnis das, worüber ich rede, im Verhältnis zu dem, worüber ich nicht rede. Soll heißen, dass das Wissen eines Buddha, dass die Einblicke eines Buddha in die Realität vollkommen sind, universal sind, was er aber daraus für notwendig erachtet, weiterzugeben, zu lehren, ist ein ganz, ganz kleiner Anteil. Und es meint im Grunde, dass er völlig darauf verzichtet, all die 100.000 weltlichen Informationen und Wissenseinzelheiten, die es gibt, habe ich den Satz verloren, das einfach nicht zu beachten. Also diese weltwissenschaftlichen Dinge, auf die sich die Menschheit heute kapriziert, das sind für ihn bedeutungslose Dinge, weil sie nicht zum Heil taugen, weil sie nicht wirklich voranbringen. Es ist aber nicht nur so, dass der Buddha von sich aus bestimmte Themen ignoriert, sondern er geht auch auf bestimmte Fragen nicht ein, wenn sie an ihn herangetragen werden. Das kommt ja auch immer mal wieder vor, dass da einer kommt und sagt, ach Buddha, erklär mir doch mal das und das. Und der Buddha sich dann weigert. Das klassische Beispiel ist der berühmte Malunkyaputta, der sagt, es gibt so viele Dinge in meinem Kopf, die mir nicht klar sind. Und der Buddha hat sie nicht erklärt. Jetzt gehe ich zu ihm hin und frage ihn. Wenn er mir Antwort gibt, die mich befriedigt, ist es gut. Wenn er mir keine Antwort gibt, gehe ich. Dann verlasse ich den Ort und mache meinen normalen Job wieder. So, der Buddha sagt, nein, er spricht das so. Es gibt da manche Ansichten, die der Erhabene nicht mitgeteilt hat, die er gemieden und zurückgewiesen hat, als ewig ist die Welt, zeitlich ist die Welt, endlich ist die Welt oder unendlich ist die Welt. Wenn es mir aber der Erhabene nicht mitteilen kann, so werde ich diese Askese aufgeben und zur Gewohnheit zurückkehren. In den Texten werden immer wieder 10 dieser Grundfragen genannt, um Gott und die Welt und was passiert mit einem Buddha, wenn er gestorben ist, etc. etc. Und hier nimmt dieser Mönch das so wichtig, dass er sagt, wenn ich das nicht beantwortet kriege, dann lohnt sich für mich die ganze Sache nicht. Dann gehe ich wieder. Wahrscheinlich weiß es der Buddha am Ende gar nicht und ist auch nur ein gewöhnlicher Mensch. So. Und in dieser Lehrrede kommt ja das berühmte Gleichnis vom Pfeil vor. Oder erwachte ihm, sagt, nicht, stell dir doch mal vor, da ist ein Mann von einem Giftpfeil getroffen, liegt verletzt da. Und statt dass er nun einen Arzt ruft oder seine Verwandtschaft bittet, ruft mir schnell einen Arzt, sagt er jetzt erst einmal langsam. Jetzt will ich erst mal wissen, wer auf mich geschossen hat. Ob das ein Bayer ist, ein Hesse oder ein Hamburger oder so, das will ich erst mal wissen. Dann will ich wissen, wie der Pfeil aussah, ob der eine Metallspitze hat, eine Hornspitze hat oder was für eine andere Spitze. Ob die Feder, die verwendet ist, ob die von einem Reiher kommt, von einem Geier kommt und, und. Also stellt Fragen und Fragen und Fragen. Da sagt der Wachte, was wäre denn mit dem Mann? Der wäre doch schon längst gestorben, bis alle seine dümmlichen Fragen beantwortet sind. Nicht? Worauf kommt es in dem Fall an? Dass der Pfeil des Durstes aus der Wunde rausgezogen wird und dass das Gift des Unwissens aus der Wunde rauskommt. Es geht nicht darum, alle möglichen intellektuellen Fragen zu beantworten oder zu untersuchen. Es geht darum, das Grundproblem der Existenz zu lösen und ja, Leiden zu überwinden, also die Krankheit der Existenz zu überwinden. Abgesehen davon, dass die Fragen selbst schon unsinnig sind. Es gibt ja überflüssige Fragen, die aber irgendeinen kleineren Sinn haben. Aber die Fragen selbst sind schon unsinnig, also einem ganz einfachen Grund. Wenn der fragt, ist die Welt endlich oder unendlich, zeitlich begrenzt oder unbegrenzt, dann setzt er ja immer voraus, es gibt Welt. Das ist ja doch schon der Grundirrtum. Er fragt also innerhalb des Wahnsystems nach bestimmten Beziehungen von Wahnbildern zueinander. Und etwas Irreres kann es ja gar nicht geben. Es geht doch nicht darum, die Wahnsituation zu beschreiben, sondern darum, Wahn aufzulösen. Und deshalb kann ein Buddha an einer solchen Stelle nichts anderes tun, als zu solchen Fragen zu schweigen. Nichts zu diesen unsinnigen Dingen zu sagen. Nummer 9, sind wir schon. Schweigen als zielgerichtete innere Zurückhaltung. Also das ist ein Fall, wenn man selbst in der Lage ist, das, was so von innen heraus eigentlich drängt, was man mitteilen möchte, mal zu bremsen, mal zu stoppen. Also nicht dem Selbstlauf immer nachzugeben, sondern da mal ein bisschen das Gas wegzunehmen. Das ist natürlich dann gegeben und das wird uns nicht überraschen, wenn es darum geht, in die vier unheilsamen Formen von Sprache hineinzukommen. Also wenn ich merke, jetzt will sich auf meiner Zunge eine Lüge bilden, ist spätestens dann der Punkt zu sagen, lieber bin ich still, als dass ich das jetzt ausspreche. Und das gilt auch für die anderen drei ungeeigneten Sprechweisen, also das Hintertragen, das barsche Rede, das laute, unangemessene Sprechen und das Geschwätz. Also wenn man spürt, jetzt will's raus, dann zu sagen, nein, lieber bin ich still, sage ich gar nichts, als dass ich jetzt in diese falsche Bahn hineinkomme. Aber diese Art von Bremse ist auch dann angebracht, wenn es nicht um üble Rede geht, also wenn es nicht um die Überschreitung des Silas geht. Beispiel für mich war der Ajatasattu, also ein König von Magadha, der immerhin sich angewöhnt hat, an Uposatha-Tagen die einzelnen Asketen aufzusuchen. Dann hat er mit denen gesprochen, hat ihnen Fragen gestellt, war aber immer unzufrieden. Es hat ihm nie richtig gepasst, was da an Antworten gekommen ist. Es war ihm zu wenig. Aber er hat sich selbst auferlegt, nein, ich sage jetzt nicht, ich kritisiere die nicht, ich meckere nicht, sondern gehe einfach still nach Hause. Da habe ich, o Herr, mir gesagt, wie doch nur könnte meinesgleichen einen Asketen oder Priester, der in meinem Reiche lebt, zu missbilligen denken. Da habe ich denn des XY-Rede weder gelobt noch getadelt und ohne Lob und ohne Tadel unzufriedene Worte vermeidend, eben solche Worte zurückhaltend, erhob ich mich und ohne Murren ging ich davon. Also er hat schon den Drang gespürt, jetzt müsste dem eigentlich mal sagen, was die für ein Blödsinn absondern. Aber er hat sich zurückgehalten aus Respekt vor denen, die den ja, religiösen Weg gehen, und hat gesagt, nein, ich kann mich bremsen, ich werde nicht sagen, was ich eigentlich sagen will. Jetzt kommt ein Aspekt, der verschiedene Formen, verschiedene Beispiele beinhaltet. Ich nenne das mal das Schweigen als Form von Chaga, von innerem Zurücktreten. Das schließt ein bisschen an das Vorangegangene, aber es zeigt noch eine ganze Reihe von anderen und weitergehenden Motiven, warum und wenn man nicht redet. Generell kann man sagen, ist es ein freiwilliger Verzicht von Durchsetzung irgendwelcher Ego-Anliegen oder Ego-Trips. Etwa Verzicht auf das Recht haben wollen im Gespräch. Wie schnell ist man dabei und noch ein Argument und noch ein Argument? Nicht, weil man die Wahrheit jetzt auf den Tisch haben will, sondern weil man das letzte Wort haben will, weil man sich durchsetzen will. Verzicht auf Widerspruch und Protest bei abweichendem Urteil. Ja, wie oft kommt es vor, man hört was und ist nicht einverstanden, man muss reinkrätschen. Sofort, ja, aber das ist doch anders und muss man das so und so betrachten. Statt dass man da mal sagt, ja gut, der ist dieser und jener Meinung. Verzicht auf Selbstdarstellung. Darüber haben wir schon gesprochen. Wie oft werden Gespräche nicht um irgendeines Themas willen geführt, sondern weil man jetzt ein Publikum hat, das endlich mal zuhört und das einem endlich mal auf den Thron hebt. Verzicht auf Rechtfertigung tatsächlicher oder vermeintlicher Fehler. Auch ein Klassiker, man wird auf irgendwas hingewiesen, ob man das zu Recht oder zu Unrecht hat, dass man irgendwie getadelt wird. Sofort ist die Verteidigungsmaschinerie in vollem Gang. Man hat tausend Argumente, warum man doch Recht hat, warum das doch kein Fehler war und warum alles nur bei dem Tadelnden eigentlich zu suchen ist an Fehlern. Dann auch fiel mir ein, der Verzicht, eigene Ansprüche, Rechte und Privilegien zu vertreten. Eigentlich habe ich doch das Recht, das und das zu haben, zu kriegen, zu bekommen. Und hier, es geht doch auch mal so. Ich könnte auch mal in die zweite Reihe treten und meinen Mund zulassen. Und der absolute Klassiker für mich ist generell der Verzicht auf Jammern und Klagen. Ja, unterhaltet euch mal mit Leuten, das ist ja die erste Viertelstunde, ist ja immer, wie schlimm es einem geht und was alles passiert ist und was in der Welt alles Negatives los ist. Wenn einem das mal gelingt, den anderen nicht zu übertrumpfen, ja, mir geht's aber noch schlechter als du, und mir tut das und das noch mehr weh und meine Lebenssituation ist noch dramatischer. Also wenn das gelingt, auf der sprachlichen Ebene ein bisschen in den Griff zu kriegen, ist das eine ganz tolle Sache. Also, alles in allem, wenn ich das unter einen Begriff fassen will, wäre das die Fähigkeit, Dinge auch einmal auf sich einfach beruhen zu lassen. Sich nicht immer und überall einzumischen. So, ganz anderer Punkt. Schweigen als disziplinarisches Mittel. Ich weiß nicht, ob euch da automatisch ein Fall einfällt. Jedenfalls ist es so, dass der Buddha kurz vor dem Eingang in das Parinirvana ist und er gibt nur ein paar letzte Anweisungen. Und da spricht er auch zu seinem Co-Chef, dem Ananda, und sagt, hör mal, da ist dieser Mönch Chano. Über den wird eine geistliche Strafe verhängt. Das mache ich jetzt. Und Chano war einer, der ein bisschen so eigensinnig war, ein bisschen ein Querulant, ein bisschen besser wie dieser Störenfried. Und auf der anderen Seite, durch seine alte historische Nähe zu dem Buddha, hat er immer gedacht, ich bin was Besonderes. Also ich und der Buddha, so ungefähr. So, und da wird jetzt gesagt, geistliche Strafe. So. Und keiner wusste, was das ist. Nicht? Ananda fragt, geistliche Strafe, oh Herr, was habe ich darunter zu verstehen? Was ist das aber, oh Herr, eine geistliche Strafe? Chano, der Mönch, mag sagen, was ihm beliebt und soll da von den Mönchen weder angeredet, noch ermahnt, noch zurechtgewiesen werden. Auf Deutsch ein sprachlicher Boykott. Lass den was sagen, keine Antwort. Lass den was fragen, keine Reaktion. Und das ist natürlich für jemand, der in einem Verband, in einem sozialen Beziehungsgefüge ist, wo man darauf angewiesen ist, mit anderen zu kommunizieren, ist es natürlich der GAU. Ja, also wenn du keine Antworten kriegst von deinen Mitmönchen, keine Ermahnung, keine Belehrung etc., ist das das Allerschlimmste, was da passieren kann. Und das muss diesen Chano nun wirklich hart getroffen haben, denn als er das hört, fällt er erstmal in Ohnmacht. So tief ging das, damit hat er nicht gerechnet, aber er dachte sich, wenn ein Buddha kurz vor seinem Tod nichts anderes noch zu sagen hat, als dass der Chano eine Strafe kriegt, dann muss das was Besonderes sein und das noch vor allen Mönchen, die damals dabei waren. Also das hat ihn aus den Latschen gehauen, aber es hat gefruchtet. Das war der Tiefschlag, den er brauchte, um zu merken, jetzt muss ich mir doch einen Ruck geben, jetzt muss ich raus. Und es heißt, dass Chano nach nicht allzu langer Zeit auch die Heiligkeit erreicht hat. Ansonsten kennen wir das ja auch aus dem gutbürgerlichen Milieu. Da gibt es ja auch, dass man jemanden links liegen lässt. Ja. Man ist beleidigt, hat sich geärgert oder was. Und dann heißt es gar nicht ignorieren. Ja. Lass ihn beiseite, nicht ansprechen, nicht sozusagen als Mensch wahrnehmen. Bei meinen Vorbereitungen ist mir eine Lehrrede über den Weg gelaufen, das Udana 5.5. Ich habe für mich da als Merkposten mir gemerkt oder aufgeschrieben, die Trilogie des Schweigens. Weil in diesem Vorgang drei ganz unterschiedliche Formen des Stillbleibens zum Ausdruck kommen. Stellt euch folgende Situation vor, das Uposatha-Tag. Und es ist ja da üblich, dass die Mönche sich versammeln, die Nonnen sich versammeln und die Ordensregeln vorgetragen werden. Und in der Frühzeit war es so, dass das der Erwachte selbst gemacht hat. Und es war jetzt wieder ein solcher Tag, alle sitzen zusammen und warten, aber keine Reaktion, der Buddha bleibt still. Jetzt geht die erste Nachtwache vorbei, das heißt die ersten 4 Stunden, keine Reaktion. Ananda geht hin und sagt, oh Herr, die Mönche sind alle da, die warten, sind 4 Stunden rum. Wir warten auf die Regeln. Stille. Zweite Nachtwache geht rum, wieder 4 Stunden, dasselbe nochmal, Ruhe. Die dritte Nachtwache geht rum, keine Reaktion, Mönche warten. Und da sagt der Erwachte, die Versammlung ist unrein. Alle stutzen und Mahamoggallana, der ja über Herzensfähigkeit, Herzensdurchschauung verfügt, scannt sozusagen die Truppe ab, sagt, wo ist einer? Und tatsächlich befindet sich ein Mönch darunter, der ein schweres Begehen begangen hat, unrein ist und eigentlich gar nicht da sitzen dürfte, ohne das vorher bekannt zu haben. Moggallana geht hin und sagt, ich habe dich erkannt, bitte geh nach draußen. Jetzt schweigt der Mönch. Keine Reaktion, keine Antwort. Moggallana nochmal, bitte, geh. Schweigen, keine Reaktion. Nochmal dasselbe, dreimal hintereinander. Das ist eigentlich schon Höchststufe sowas. Dann nimmt er den, führt ihn am Arm raus und vermeldet dem Erwachten, die Versammlung ist jetzt rein. Und wieder warten sie, dass er endlich die Patimokkha-Regeln vorlegt. Vorliest oder vorträgt. Aber jetzt schweigt der Buddha auch und sagt, ich werde nie mehr die Patimokkha-Regeln selbst vortragen. Das sind die drei Formen von Schweigen, die hier stattfinden. Einmal dieses Schweigemarathon von 12 Stunden, das hat natürlich die Bedeutung, Leute, hier muss irgendetwas ganz Gravierendes passiert sein, das ist nicht gewöhnlich, was da passiert. Und hier setzt der Buddha dieses Mittel als pädagogisches Mittel ein, um nachdrücklich zu sagen, Achtung, hier ist etwas Ungeheuerliches passiert, was eigentlich in einem Orden nicht passieren darf. Und wir haben das dreimalige Schweigen des Mönchs, der da ertappt ist, der aber nicht in der Lage ist, aus welchen Gründen auch immer zu sagen, ja, ja, ich bin's, ich gib's zu, sondern der auch blockiert, der mauert und erst mit sozusagen halber Gewalt aus dem Raum geführt werden muss. und das lebenslange Schweigen des Buddha an dem einen Punkt, dass er selbst die Regeln nicht mehr vorträgt. Also das sind so drastische Maßnahmen, die keine andere Bedeutung haben können als Leute. Achtet darauf, dass die Disziplin nicht verloren geht. Das ist sozusagen der Kernbestand der spirituellen Praxis, dass diese ethische Grundlage erhalten wird. Und von daher war das, wenn man so will, eine lebenslange Mahnung. Jedes Mal, wenn die Versammlung am Uposatha-Tag zusammengekommen ist, ist denen natürlich eingefallen. Früher hat es der Erwachte selbst gemacht. Jetzt müssen wir das in eigener Regie durchführen. Das war sozusagen immer die Erinnerung. Achtung, lass uns aufpassen, dass solche Dinge nicht mehr passieren. Es gibt noch einen ganz anderen Bereich, wo Schweigen angebracht ist, nämlich da, wo Worte versagen, wo Worte unangebracht und unangemessen sind, weil sie das, was sie ausdrücken wollen, gar nicht ausdrücken können. Ich hatte gelegentlich schon gesagt, dass Sprache immer nur auf Innerweltliches bezogen ist. Sprache als Benennung, als Namen sind entweder bezogen auf die sechs Erlebensbereiche oder auf die fünf Daseinsfaktoren. Wir reden über etwas, was wir gesehen haben, gehört, gerochen, geschmeckt, getastet, gedacht. Oder wir reden über Form, Gefühl, Wahrnehmung, Aktivität, Dynamik. Über anderes können wir gar nicht reden. Und dafür sind Namen, dafür sind Bezeichnungen da. Wie sollte man denn unter diesen Voraussetzungen, dass Sprache für geistige und materielle Phänomene da ist, als gesellschaftliche Vereinbarung, wie sollte es mit diesem Instrument möglich sein, etwas zu beschreiben, was jenseits von all dem ist? Und jenseits von all dem ist ja das Ungewordene, das Nichtentstandene, ja, das Nichtgeschaffene. Jenseits davon sind das, was wir als Buddha bezeichnen oder was wir als Nirvana bezeichnen. Das sind also Phänomene, wo Sprache gar nicht hinreicht. Und so sagt der Erwachte zu sich oder über sich, wer ganz zum Ziel gelangte, für den gibt es kein Maß, kein Wort, das ihn beschreibt. Sind alle Eigenschaften abgetan, dann auch der Sprache Möglichkeit. Oder das nochmal in einer anderen Übersetzung, sind alle Eigenschaften überstiegen, sind überstiegen auch der Sprache Bahnen. Ja? Also, dasselbe gilt natürlich auch für das, was wir immer so Nirvana nennen. Das ist im Grunde unbeschreibbar, weil es jenseits von Benennung, jenseits von Sprache ist. Die einzig angemessene Reaktionsweise darauf wäre wirklich Schweigen an dem Punkt. Da ist wirklich der Rest Schweigen. Der Buddha ist da sicher eine Ausnahme, dass es ihm gelingt, etwas Unsagbares ein Stück weit ja, in die Sprache hineinzubringen, wenigstens als Hinweis, als eine Richtungsangabe, wo wir zu suchen haben. Vielleicht habt ihr ja ein Stichwort bisher vermisst, dann will ich es euch jetzt anreichen. Vorab vielleicht eine ganz kleine Zwischenbilanz. Wir haben, denke ich, gesehen, dass Schweigen sehr unterschiedliche Facetten haben kann und dass die Motivation, die dahinter steht, auch unterschiedlich weit reicht. Das mögen vordergründig weltliche Dinge sein, das mögen Dinge aus dem spirituellen Kontext sein, aber es hat aber auch eine existenzielle Dimension des Ganzen. Und darauf will ich jetzt mehr aufmerksam machen. Da gibt es einen ganz berühmten Satz des Erwachten, der wie folgt lautet: Trefft ihr euch, meine Mönche, so geziemt euch zweierlei: lehrreiches Gespräch und heiliges Schweigen. Oder edles Schweigen wird es manchmal genannt. So. Speziell noch der Hinweis: Das ist jetzt in erster Linie an Ordinierte gerichtet. Mönche und Nonnen sind da direkter betroffen als wir als Laie. Aber es bleibt, wenn ihr zusammenkommt, Ruhe oder ein Gespräch über die Lehre. So, und das will ich näher betrachten, dass wir da nicht zu kurz springen, wenn wir über das Heilige oder das edle Schweigen etwas hören. Denn das ist sehr viel mehr als nur den Mund halten. Wenn wir an Schweigen denken, dann assoziieren wir erstmal Mund zu. Das stimmt auch, aber das ist mehr noch. Denn das, was in der nächsten Ebene kommt, was noch eine tiefere Bedeutung hat, ist nicht nur das Schweigen der Zunge, sondern das Schweigen des Denkens. Denn das meiste an Sprache findet nicht verbal nach außen gerichtet statt. Das allermeiste ist ein Sprechen im Inneren. Das ist das geistige Gespräch, das innere Gespräch, das permanente geistige Selbstgespräch. Aus dem übrigens die Worte nach außen hervorgehen, aus dem auch die Taten hervorgehen. Aber das geistige Gespräch, das innere Geplapper, das ist sozusagen die Motorik, die den ganzen Samsara in Betrieb hält. Da gehe ich später nochmal drauf an. So, aber es stellt sich die Frage, kann man denn das Innere stoppen? Ich erinnere ein Gespräch, wo Nata Putto, also dieser konkurrierende Religionsführer, mal die Frage stellt, kann man denn dieses Denken einstellen? Und ein buddhistischer Mönch sagt ja, selbstverständlich. Und der winkt nur ab und sagt, so ein Quatsch, das kann man nicht einstellen. Das wäre ja, wie wenn man den Ganges mit der Hand aufhalten möchte. Das kann man probieren, aber keiner hat es geschafft. Aber wer in der Dhamma-Praxis, insbesondere in der Meditationspraxis zu Hause ist, der weiß, dass man sehr wohl auch das Denken einstellen kann. Weiter so dann, nach Vollendung des Sinnens und Gedenkens erreicht der Mönch die innere Meeresstille, die Einheit des Gemütes, die von Sinnen, von Gedenken freie, in der Einigung geborene selige Verzückung, die Weihe der zweiten Schau. Also hier wird das zweite Jhana, die meditative Versenkungsstufe, beschrieben. Ich habe den Wortlaut von Neumann verwendet. Hier wird gesagt, dass zwei gröbere Formen von geistiger Tätigkeit, von Denken, nämlich Vitakka, Vichara, eingestellt sind. Warum? Weil in dieser Situation Denken nicht mehr erforderlich ist. Weil in dieser inneren Stille und Ruhe das Wohl so groß ist, dass Denken nur stört. Denken und Reden hat ja die Funktion, Leiden zu beseitigen, einen verbesserten Zustand herbeizuführen. Wenn das da ist, braucht man nicht zu denken. Und da hat man eine tiefere Form des Schweigens auch erreicht. Und Moggallana definiert das geradezu, wie ich das jetzt sage. Moggallana spricht, da dachte ich, ihr Brüder, also, nach Stillung von Gedanken fassen und überlegen, weilt da der Mönch in innerer Beruhigung, in Einheit des Geistes, im Besitz der von Gedankenfassung und Überlegung freien, in der Sammlung geboren, von Entzücken und Glücksgefühl begleiteten zweiten Vertiefung. Dies, ihr Brüder, nennt man edles Schweigen. Das war jetzt Jnanaponika von der Übersetzung. Also Schweigen ist erst dann gegeben, wenn auch das innere Sprechen stattfindet. Nein, nicht mehr stattfindet. Aber das Entscheidende kommt noch. Es ist nämlich das Schweigen des Herzens. Tiefste und letzte Form von zur Stille, zur Ruhe kommen, von Denken und Reden ist, wenn das Herz schweigt. Also wenn die inneren Triebe, die inneren Dränge, die ja die Motorik unserer Existenz ausmachen, wenn die besänftigt werden und gezähmt sind. Warum? Wenn keine Wünsche mehr da sind, kann es kein sehnendes Denken in diese Richtung mehr geben. Und dann gibt es auch kein verbales Verhandeln mit der Welt mehr. Schon gar nicht Lügen und Schwätzen und Hintertragen und grobe Reden kann gar nicht entstehen. Wenn keine Aversion mehr da ist, kann es keine aggressiven Gedanken mehr geben und damit auch kein Schimpfen, Schreien, Poltern, kann es gar nicht geben. Und wo keine Verblendung mehr da ist, kann es auch kein Suchen nach Wahrheit mehr geben. Wo Wahrheit ist, sucht man sie nicht mehr und deshalb auch kein Fragen und Diskutieren und Erörtern über bestimmte Dinge. Wenn die Dinge klar sind, dann braucht man darüber nicht zu reden. Wenn man das ein bisschen weiterspinnt, diese Gedanken, die ich euch vortrage, wird man merken, dass auf dem Läuterungsweg die Sprache und die Bedeutung von Sprache immer mehr abnimmt. Während sie bei uns einen ganz zentralen Stellenwert hat, wird das im Laufe der Zeit und mit der zunehmenden Übung immer weniger. Ich hatte eben schon gesagt, Denken ist nichts anderes als ein Instrument zur Leidensvermeidung und zur Verminderung. Je mehr Leiden aufhört, je mehr Wohl entsteht, umso weniger hat Denken und Reden einen praktischen Nutzen. Es wird im wahrsten Sinne des Wortes überflüssig. Warum wird heute so viel gequatscht? Ja, weil Dukkha an allen Ecken aus den Poren quillt. Deshalb wird dauernd irgendwie im Geist und mit dem Mund sozusagen agiert, um dieser Lage Herr zu werden. Aber wenn es gelingt, das aus der Existenz immer mehr zu entfernen, entfernt sich in demselben Zusammenhang auch die Sprache immer mehr. Ich mache das mal deutlich bei den Brahmas. Nicht? Fangen wir bei den untersten Brahmas an, die ja hauptsächlich oder viel in der inneren Sammlung, in Vertiefung leben, die ab und zu auch Begegnung haben. Da kommt es auch vor, dass mal gesprochen wird. Etwa, wenn ein Brahma zu den Göttern der 33 kommt und sie belehrt, da wird Sprache eingesetzt. Oder wenn ein Brahma, was selten vorkommt, sich mit einem Buddha unterhält, da wird Sprache eingesetzt. Aber ansonsten ist das eher so etwas, was man mal hervorholt, wenn man es braucht, aber in der Regel spielt es keine Rolle. Und schon bei den Leuchtenden, also eine Etage nochmal höher, ist Sprache fast völlig weg. Warum? Weil diese Wesen fast immer in einer tiefen inneren Erfüllung sich erfahren. Sie haben aber trotzdem noch so eine Art zweipoligen Lebensrhythmus. Sie sind oft, wie gesagt, in dieser inneren tiefen Stille. Aber manchmal tauchen sie darauf hervor und werden noch sprachlich, aber nur indem sie sagen, Sukha, Sukha, Owonne, Owonne. Das ist das Einzige, was sie noch aussprechen. Und der Erwachte sagt, das ist der höchste Klang, der in der Existenz zu finden ist. Dieses Sukha, Sukha, dieser ganz hohen Wesen, die, wenn sie mal grob drauf sind, ja, also wenn diese Wesen mal ganz grob drauf sind, dann enthaucht es sich sozusagen, welch ein Wohl. Und dann ist es wieder für ein paar Weltzeitalter erledigt, das Ganze. So, und es wird uns schwindelig, wenn man dann noch höher geht in der Hierarchie. Machen wir gleich einen kurzen Sprung zu den formfreien Gottheiten. Ja, wo sollte da noch Platz für Sprache sein? Da gibt es nichts mehr zu benennen. Da gibt es auch keinen Drang, was zu benennen. Da gibt es auch keine Notwendigkeit, irgendwas auszudrücken. Jedes Wort wäre nicht nur überflüssig und störend, sondern jedes Wort wäre im wahrsten Sinne des Wortes auch völlig unmöglich. Es ist ausgelaufen. So, letzter Punkt. Nochmal ein Blick auf den Buddha, um nochmal die Beziehung von Buddha und Sprache etwas näher zu fassen. Wir kennen ja den Beinamen des Erwachten Muni oder Sakyamuni. Muni wird meistens übersetzt mit der Weise, der Asket, sowas. Ja. Und Sakyamuni ist der Weise aus dem Stamm des Sakyas. Sozusagen völlig korrekt der Sprachgebrauch. Aber habe ich mir zur Kenntnis genommen, dass im alten Vedischen das Wort Muni für jemanden verwendet wurde, der das Gelübde der Sprachlosigkeit, das Gelübde des Schweigens auf sich genommen hat. Nicht? Deshalb ist der Erwachte im Grunde einer, der schweigt. Und jetzt fragt man sich natürlich, wie kann denn das passen? Denn er ist doch 45 Jahre lang durch die Lande gezogen und hat gesprochen. Sehr wohl, man kann sagen, der Buddha ist doch derjenige gewesen, der Sprache und Denken vollkommen beherrscht hat. Der Buddha ist derjenige gewesen, der Sprache und Denken nur heilsam eingesetzt hat. Und der Erwachte ist derjenige gewesen, der Sprache und Denken nach Wunsch und Wille vollkommen einstellen konnte. Aber trotzdem wird man assoziieren, er hat doch trotzdem gesprochen. Aber wenn man das im Auge hat, was ich an einer Stelle vor 7,5 Minuten gesagt habe, das Entscheidende ist, dass bei dem Buddha alle Triebe geschwiegen haben. Restlos, vollkommen und für immer. Das macht ihn zum Muni und das macht ihn zu jemandem, der Sprache in jeder Hinsicht mit Perfektion umgehen oder verwenden konnte. Das war mein Punkt für heute, aber es gibt einen kleinen Nachschlag noch. Wir haben noch einen Chataka ausgesucht, das die Sandra noch vorlesen will, weil auch da zum Schweigen noch etwas vielleicht angesagt ist. Wir reden von einer Schildkröte, die den Mund nicht halten konnte. Damit es nicht ganz so ernst ist heute Morgen.
Oder in der buddhistischen Schatzkiste, Seite 313. Die redselige Schildkröte. In der Reichshauptstadt Benares am Ganges wurde der nachmalige Buddha Gotama in einem seiner früheren Leben als Sohn eines Ministers wiedergeboren. Sein Vater war ein hochgeschätzter Ratgeber des Königs. Er aber überragte den Vater noch in der Klarheit des Geistes und in der Weite und Helligkeit des Herzens. Deshalb wurde er, als sein Vater alt geworden war, zum obersten Ratgeber des Königs ernannt. Der König war ein schwieriger Mann. Es war sehr schwer, ihn zu beraten, denn er redete gern und viel. Er konnte kaum zuhören, ließ andere nicht zu Wort kommen, und wenn einer das Wort ergriffen hatte, dann schnitt er es ihm gleich wieder ab, um in seinem Redestrom fortzufahren. So erfuhr er nur einen Bruchteil von dem, was ihm seine Berater und seine Hofleute an Wichtigem mitteilen wollten. Sein oberster Berater, das große Wesen, überlegte oft, wie er dem König helfen könne, diesen Fehler aufzugeben. Da kam ihm unerwartet ein sonderbarer Vorfall zu Hilfe. Hoch oben im Himalaya-Gebirge wohnte in einem Teich eine Schildkröte. Sie hatte mit 2 jungen Schwänen, die in ihrem Teich Futter suchten, Freundschaft geschlossen. Die Freundschaft wurde so eng, dass eines Tages die Schwäne zu der Schildkröte sagten: »Liebe Schildkröte, wollen wir nicht für immer zusammenwohnen? Unsere Behausung in der Goldhöhle auf dem Herzkammerberg ist viel schöner als dein schlammiger Teich. Der ist nur gut zum Futtersuchen. Komm doch mit uns und wohne bei uns. Du wirst es gut haben.« Die Schildkröte schüttelte zweifelnd den Kopf. »Aber wie soll ich denn auf den Herzkammerberg kommen? Ich kann doch nicht bergsteigen.« Da antworteten die Schwäne: »Wir bringen dich hin. Wir fliegen nebeneinander her und halten mit unseren Schnäbeln einen Ast. Daran klammerst du dich mit deinem Munde. Du hast ja sehr starke Kaumuskeln. Natürlich musst du während der ganzen Reise den Mund halten.« »Es wird schon gehen«, meinte die Schildkröte, »ich komme mit.« Da schnappten die Schwäne mit ihren Schnäbeln einen kräftigen Ast, die Schildkröte biss sich daran fest, und mit klatschenden Flügelschlägen paddelten die Schwäne nebeneinander her über die Wasserfläche. Dann hatten sie Luft genug unter den Flügeln. Sie stiegen hoch und die merkwürdige Luftreise begann.
Ruhig und gleichmäßig zogen die beiden Schwäne durch die Lüfte, und die Schildkröte hatte keine Mühe, sich an dem Ast festzuhalten. Sie flogen dahin über Wälder und Seen, Dörfer und Marktflecken und kamen schließlich über die Königsstadt Benares am Ganges. Dort flogen die Schwäne etwas tiefer, damit die Schildkröte den prächtigen Königspalast betrachten konnte. Kinder, die vor dem Schlosstor spielten, hörten das Rauschen der Schwingen in den Lüften, guckten hoch und schrien: »Das kann doch nicht wahr sein! Da tragen zwei Schwäne eine Schildkröte an einem Stock!« Der Schildkröte war das peinlich, und sie wollte sagen: »Ihr Lausbuben, was geht es euch an, wenn mich meine Freunde tragen?« Aber schon beim »I« rutschte ihr der Stab aus dem Mund, und sie sauste wie ein Geschoss mitten auf den Hof des Königspalastes, und ihr Panzerleib zerplatzte in zwei Teile. Die Wachen rannten herbei, und sofort ging es wie ein Lauffeuer durch den Palast. Eine Schildkröte ist durch die Luft mitten auf den Schlosshof geflogen. Der König ging mit seinem Hofstaat hinunter und sah den geborstenen Leichnam der armen Schildkröte liegen. Er fragte das große Wesen, seinen ersten Berater: »Wie ist das möglich, dass mir eine Schildkröte auf den Schlosshof fällt?« Der weise Berater aber sah nun die Gelegenheit gekommen, auf die er lange gewartet hatte. Er sprach: »Großer König, als das Geschrei der Wachen anhub, sah ich gerade noch zwei Schwäne nebeneinander fliegen, die zwischen sich mit den Schnäbeln einen Stock hielten. Offenbar haben sie die Schildkröte in den Stock beißen lassen, um sie irgendwohin mitzunehmen. Aber weil die Schildkröte ihren Mund nicht halten konnte, hat sie den Stab losgelassen und ist heruntergefallen. Das hat sie das Leben gekostet. So geht es, großer König. Wer nicht zur rechten Zeit den Mund halten kann, stürzt sich ins Unglück.« Der König stutzte. Einen Augenblick lang wollte sich eine Unmutsfalte auf der Stirn zeigen, aber die Stirn glättete sich gleich wieder und er sprach lächelnd: »Ich merke wohl, weiser Mann, dass du auf meine Redseligkeit anspielst.« Der große Berater erwiderte: »Großer König, für alle, für dich und mich gilt das Gesetz, wer beim Reden nicht Maß halten kann, der stürzt ins Verderben.« Der König merkte sich diesen Vorfall und gewöhnte sich daran, zuzuhören, was ihm andere sagen wollten. Das war anfangs nicht leicht, aber er merkte bald, dass er dadurch viel Wichtiges erfuhr und dass alle, die um ihn waren, ihm mit mehr Freundlichkeit dienten, weil sie sich verstanden fühlten. So bekam seine Rede allmählich das rechte Maß, und er blieb seinem ersten Berater zeitlebens dankbar.